Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich habe gefragt, ob man mir einen Text vorgeben könnte. Das ist dann auch geschehen und deshalb darf ich euch heute jetzt die Einleitung geben für den Habakuk und das erste Kapitel mit meinen Gedanken versuchen auszulegen. Habakuk wirkte ungefähr um 607 vor Christus in Israel im Südreich Juda und er war wahrscheinlich ein Zeitgenosse der Propheten Jeremia, Hesekiel, Daniel und Zephania. Es war die Zeit von Assyriens Niedergang und dem Aufstieg des neubabylonischen Reiches der Chaldäer unter Nebubulassar und dessen Sohn Nebukadnezar. 612 vor Christus besiegte Nebukadnezar Assur, die Hauptstadt Ninive fiel. 610 wurde Haran besiegt und 609 vor Christus siegte er bei Karkemisch den ägyptischen Pharao Necho II., der Assur zur Hilfe geeilt war. Und damit war Assur endgültig gefallen und Ägypten angeschlagen. 640 vor Christus, als Manasses Enkel Josia König von Juda war, da fand der hohe Priester Hilkia das Gesetz Moses bei Renovierungsarbeiten im Tempel. Und Josia richtete sich ab sofort konsequent nach Gottes Wort und erneuerte den Bund zwischen Juda und seinem Gott. Er rottete den Götzendienst in Juda weitestgehend aus. Passa wurde wieder gefeiert, wie seit Josuas Zeiten nicht mehr. Josia stellte sich dann 609 vor Christus Pharao Necho II. In den Weg, als der Assyrer gegen Nebukadnezar zu Hilfe eilen wollte. Es kam zur Schlacht bei Megiddo und Josia fiel im Kampf. Josias Sohn Joahas wurde König. Nach 3 Monaten wurde er vom Pharao abgesetzt und durch seinen Bruder Eliakim, den der Pharao dann in Jehoiakim umbenannte, ersetzt. Joahas und Jehoiakim verließen jedoch den gottesfürchtigen Weg ihres Vaters Josias und sie förderten den aufblühenden Götzendienst in Juda. Habakuk, der Name hat wahrscheinlich die Bedeutung der Umarmer, Klammerer, der, der Gott umarmt oder auch der Ringende, der, der mit Gott ringt. Luther sagt, das Buch Habakuk hat die Botschaft für das Volk Israel, für Juda, Gott will sein Volk umarmen, es trösten. Wie ein Vater sein Kind aufhebt und es tröstet, in die Arme nimmt, so will Gott Israel trösten und ihm zusprechen, wenn Gott will, kann es besser werden. Innerbiblisch gibt es keine weiteren Hinweise bezüglich seiner Herkunft, wer er war, ob er verheiratet war, wie alt er war, welchen Beruf er hatte oder sonst was. Lediglich aus Kapitel 3, Vers 19c könnte man entnehmen, dass er ein Levit, ein Sänger im Tempelchor gewesen ist. Außer den Hinweisen auf das aufkommende babylonische Reich Nebukadnezars teilt uns Habakuk nichts über seine Zeit mit. Habakuk war ein gerechter Israelit, der an der Gottlosigkeit seiner Volksgenossen litt. Er konnte einfach nicht verstehen, wie schnell die Zeit des Segens unter König Josia vergessen wurde und scheinbar jeder Tat, was ihm gutdünkte, wie zur Zeit der Richter. Habakuk hatte eine realistische Vorstellung über den Gott Israels, mit dem er in einer innigen und gepflegten Beziehung lebte. Deshalb rang er auch mit seinem Gott. Wie passte Gottes Heiligkeit, Liebe und Gerechtigkeit zu dieser Realität des konsequenten Nichtfragens nach Gott? Wie war es möglich, dass Gott dem Bösen nicht Einhalt gebot? Warum und wie lange konnte Gott diesem Treiben noch zusehen? Habakuk konnte Gottes Schweigen zu diesen Zuständen im Volk einfach nicht verstehen. Er konnte es nicht zuordnen. Und trotzdem, Habakuk wandte sich nicht von seinem Gott ab, sondern er suchte ihn mit seinen Fragen. Gliedern kann man Habakuk nach seinen Kapiteln, Kapitel 1, Habakuks Klage, Kapitel 2, Gottes Antwort, vor allem im Vers 4 dann, der Gerechte wird aus Glauben leben. Kapitel 3, Habakuks Psalm, Gott offenbart seine Macht im Gericht und in seinem Heil. Die Kernaussage findet sich in Kapitel 2, Vers 4b, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und ich lese uns jetzt den Text vor. Kapitel 1, Vers 1 bis 17. Die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zwang erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiden der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend, sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fern her kommen seine Reiter, sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus, ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Es spottet über die Könige und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt er daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich. Denn diese, seine Kraft, macht es zu seinem Gott. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Du lässt die Menschen so behandeln wie Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie mit seinem Garn. Darüber freut er sich und frohlockt. Darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar, denn ihnen verdankt er seine fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen hinmorden? Habakuk, der Prophet Gottes, gibt uns Einblick in seinen persönlichen Glauben, wie er mit seinem Gott lebt und ringt. Obwohl Habakuk seinen Gott nicht versteht, schiebt er ihm nicht die moralische Verantwortung für das Böse in seinem Leben, in seiner Gesellschaft, in seinem Volk zu. All das Böse, das nicht nach Gott fragen, das Unrecht, das sich Menschen unter Gottes Augen zufügen, kann Habakuk einfach nicht mit seinem Gottesbild, seinem Verständnis von Recht und Gerechtigkeit in Einklang bringen, nicht verstehen, nicht einordnen. Und Habakuk vergisst dabei nicht, Gott ist ihm keine Rechenschaft schuldig. Trotzdem, die zum Himmel schreiende Gottlosigkeit und das viele Unrecht und das Leid, das er in seinem Volk Juda täglich, wie einst auch Lot in Sodom, mit ansehen muss, setzt ihm zu. Recht wird verdreht und der, der nach Gott fragt, wird unterdrückt. Habakuk sieht anscheinend kaum noch jemanden, der nach Israels Gott fragt. Die meisten pflegen ihre eigene Religiosität, fremde Götter und deren Opferhöhen haben Hochkonjunktur. Was Habakuk jedoch absolut nicht zuordnen kann, ist die Tatsache, dass er weiß, Israels Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist in sich absolut heilig, gerecht und wahr. Das Sein ist, sein Sein ist reinstes Licht ohne jeglichen Schatten, vollkommene Harmonie ohne die kleinste Trübung. Wie passt diese gesellschaftliche Realität zu diesem absolut vollkommenen Gott? Wie kann dieser heilige Gott diese Gesetzlosigkeit, ja Lieblosigkeit seines Volkes ihm gegenüber zulassen, ertragen? Deshalb eifert, ringt Habakuk mit seinem Gott, an dem er nicht zweifelt, den er einfach nicht versteht. Wie Hiob kann Habakuk seinen Gott, den er, wie Abraham auch, bedingungslos einfach glaubt, weil er es gesagt hat, letztlich nicht verstehen. Und so stellt Habakuk seinem Gott seine Fragen, ja, er klagt ihn fast an. Wie passt das zu dir? Wie kann das sein, dass du, der an sich Gerechte, diese Verachtung seiner selbst erträgst? Gott fordert Habakuk auf, das Zeitgeschehen aufmerksam zu beobachten. Gott wird die globale politische Entwicklung so lenken, dass sich die Menschen verwundern werden. Die vielen, die sich nur um ihr Ein- und Auskommen sorgen, werden es nicht glauben, wenn ihnen aufmerksame Zeitgenossen, wie zum Beispiel Habakuk, Hinweise auf die sich anbahnende Katastrophe geben werden. Dass Gott sich der neu aufkommenden Weltmacht Babylon bedienen wollte, weckte bei Habakuk die schlimmsten Befürchtungen. Hatte Juda Gottes Gericht über das Nordreich Israel vor ca. 100 Jahren schon vergessen? Könnte es sein, dass Gott den Rest seines Volkes, das Südreich Juda, diesmal durch die aufkommenden Babylonier auch außer Landes deportieren lässt? Habakuk wusste, dass Gottes Liebe zu seinem Volk, die Missachtung seiner guten Gebote, in nicht allzu ferner Zeit richten, bestrafen musste. Gottes Bund mit Israel vom Sinai war von gegenseitiger Liebe geprägt. Die Liebe Gottes zu seinem Volk war die Grundlage. Das Gesetz, die Gebote waren die Richtlinie, innerhalb derer sich die Liebe des Volkes zu seinem Gott entwickeln konnte, wachsen konnte. Gott wusste, dass das Volk gelehrt und immer wieder ermahnt werden musste, damit es so zu leben lernte, wie Gott wollte, dass Israel vor ihm leben sollte. Deshalb gab Gott Israel Führer, Könige und Priester. Leider versagten diese Instanzen zu oft. Deshalb erweckte Gott Propheten in seinem Volk. Sie ermahnten die Führer des Volkes und auch das Volk selbst gegenüber ihrem Gott zur Treue. Aber leider war Israel nur selten zur Umkehr, zur Buße bereit. Die Regeln des Gesetzes waren die Grundlage dafür, dass Gott seinem Volk seine ungeteilte Liebe zuwenden konnte. Liebe ohne Regeln verliert ihre Motivation dem Geliebten gegenüber. Liebe ohne Regeln führt zum Verlust der moralischen Werte. Und Liebe ohne Regeln führt letztlich zur Beliebigkeit. So musste das Nicht-Einhalten von Gottes Bundesgeboten das im Gesetz angedrohte, dem Volk bekannte Gericht nach sich ziehen. Das wusste Habakuk und davor hatte er Angst. Denn er verstand, was es für Juda bedeuten konnte, wenn Gott es den Babyloniern, dem aufkommenden Weltreich, zum Gericht ausliefern würde. Sollte Gott tatsächlich Babylon als sein Werkzeug zum Gericht an Juda gebrauchen? Babylon, das ich nahm, worauf es Lust hatte? Babylon, das mit anderen Völkern einfach nur spielte? Babylon, das ich selbst Gott war und keine Autorität über sich achtete? Gericht musste kommen. Gottes Liebe muss sein Volk richten, wieder neu zurechtbringen. Wird er wirklich die als Gericht für sein Volk gebrauchen, die sich selbst ihr Gott sind? Die, die sich ohne zu fragen nehmen, was nicht für sie bestimmt ist? Die, die über die Opfer ihrer Gewalt nur lachen und von Gewalttat zu Gewalttat eilen, deren Raffgier anscheinend nicht zu sättigen war? Habakuk kann letztlich nicht begreifen, verstehen, dass Gottes Gericht so hart sein sollte. Passt diese Härte zu Gottes Liebe, zu seiner Barmherzigkeit? Und deshalb bittet Habakuk Gott für sein Volk. Herr, du vollkommener Gott Israels, ja, du musst dein Volk richten. Aber lass doch bitte deine Gnade über uns walten. Vernichte uns nicht. Bitte benutze die Babylonier nur zum Gericht über uns. Herr, bitte vergiss nicht, du bist doch voller Barmherzigkeit, lass uns nicht sterben. Du, der Heilige Israels, kannst nicht wirklich wollen, dass Unrecht mit noch mehr Unrecht bestraft wird. Und doch kannst du Unrecht, Sünde nicht dulden. Wirst du wirklich derartiges Gericht herbeiführen, zulassen? Doch Babylon, das nicht nach dir fragt, wird sich letztlich auch vor dir für sein Tun verantworten müssen. Habakuk weiß nicht, wie Gottes Gericht letztlich an Juda aussehen wird. Aber dass Gott handeln wird, steht für ihn außer Frage. Trotz aller Schuld, die Juda auf sich geladen hat, hofft Habakuk auf Gottes Erbarmen und Gnade. Deshalb stellt er sich voller Zuversicht auf seinen Posten und erwartet Gottes Antwort auf seine Fragen und Bitten. Das lesen wir dann in Kapitel 2, Vers 1. Und in Kapitel 2, Vers 4 bekommt er dann auch wirklich Gottes Zusage, dass der, der Gott glaubt, von Gott gerettet, verschont wird. Wer jedoch nicht auf Israels Gott vertraut, bleibt unter Gottes Gericht. Die Zeit Habakuks hat frappierende Ähnlichkeit mit unserer Zeit. Das Bild, das Gott damals Habakuk gegenüber gebrauchte, passt auch in unsere Zeit. Die Welt, das Meer, in der die Menschen wie Fische der Macht der Herrschenden ausgeliefert sind. Die Macht der Babylonier ist ihr Netz, ihre Angel, ihre militärische Macht, ihre Reiterheere, mit der sie sich Völker und Menschen gnadenlos unterwerfen. Der Mensch heute fragt genauso nach dem Gott der Bibel wie der Mensch damals. Er fragt nicht nach seinem Schöpfer, seinem Ursprung. Wer jedoch seine Wurzeln nicht mehr kennt, hat in den Stürmen des Lebens keinen wirklichen Halt mehr. Dieser Mensch kann sich nur noch an seine Ethik und Moral halten. Werde von außerhalb seines Seins kennt er, wenn überhaupt, nur noch gebrochen. Wie die Babylonier damals mit ihrer Reiterei ihre Völker unterdrückt hatten, werden heute Menschen vom Zeitgeist durch politische Korrektheit oder dem Mainstream beeinflusst. Damit geben heute verschiedenste Interessensgruppen die Themen in unserer Gesellschaft vor und bauen damit ihren Einfluss aus. Was gesellschaftlich relevant sein soll, steuern politische Gruppierungen und Influencer, verstärken es entsprechend. Moderne Theologen großer und auch kleinerer Kirchen widersprechen diesen politisch vorgegebenen Pseudo-Werten leider immer weniger. Ja, sie bestätigen oft, was eindeutig biblischen Maßstäben widerspricht. Denken wir nur zurück, was uns vom Zeitgeist in den letzten Jahren alles als alternativlos vorgesetzt wurde. Der Umgang mit Flüchtlingsströmen, offenen Grenzen, Integration, die Gender-Ideologie, die mit ihrer Geschlechterpolitik unsere Kultur neu gestalten will, damit wir uns vom Patriarchat befreien und über die Gleichberechtigung zur Gleichstellung und damit zur Gleichwertigkeit der Geschlechter kommen sollen. Schritt für Schritt wird zurzeit die Legitimierung der Abtreibung und die Zulassung des ärztlich assistierten Suizids vorangetrieben. Wäre das Leid, das der Krieg in der Ukraine und auch an anderen Orten unserer geplagten Erde über die Menschen bringt, nicht vielleicht doch durch Diplomatie vermeidbar gewesen? Aktuell werden wir mehr und mehr von der Ideologie der Klimapolitik und Energiekrise eingeholt. Diese und ähnliche Themen beherrschen unsere Gesellschaft immer konsequenter. Was gut und was nicht gut ist, wird von diesen Vorgaben abgeleitet. Damit wird uns zum Beispiel Gesundheit als höchstes Gut suggeriert. Auch ob und wie wir reisen, soll klimatisch und gesellschaftlich verantwortet werden. Diese Themen entwickeln immer deutlicher ihre religiös anmutenden Züge. Das freie Denken, die Eigenverantwortlichkeit wird vermehrt in Frage gestellt. Menschlich erdachte Normen mutieren zu alternativlosen Werten. Damit entwickelt sich der Mensch heute, wie damals die Babylonier, immer mehr zu seiner eigenen letzten Instanz. Habakuk hielt Gott in Vers 11 vor, dass sich die Babylonier ihr Gesetz selbst vorgeben. Ja, dass sie sich selbst ihr eigener Gott sein wollen. Sie akzeptieren keine andere Autorität oder Macht über sich, vor der sie sich für ihr Tun verantworten müssten. Sind wir unsere Gesellschaft nicht ähnlich? Wo fragen wir in Gesellschaft und Politik nach den uns von Gott vorgegebenen Werten? Auch wir wollen selbst über Gut und Böse entscheiden. Auch wir wollen niemanden Rechenschaft für unser Tun und Lassen geben. Diese Entwicklung hat ihre Wurzel leider nicht zuletzt auch in unserer eigenen Inkonsequenz als Christen und Gemeinde. Unsere Herzen waren wie die Israels bis heute selten ungeteilt. Wir benennen unsere Untreue, unseren Götzendienst gegenüber Gott nur etwas differenzierter. Neben dem, was unsere Wohlstandsgötzen, unser Besitz, Haus, Auto, Pferd, Wohnung, zwei- oder dreimal Urlaub und so weiter ausmachen, praktizieren wir Yoga, Tai Chi, Buddhismus, Engelverehrung, hörendes Gebet, ganzheitliche Heilung, Bachblüten, Schüsslersalze, Wünschelrute, Traumreisen, Mystik, Magie, Okkultismus und so weiter. Die Esoterik ist bei uns offen oder versteckt weiter verbreitet, als wir es uns zugeben. Hauptsache religiös. Vieles in der Esoterik wurde in der Zwischenzeit auch christlich verbrämt. Zum Beispiel christliches Yoga. Im Gegensatz zu manch anderer Mogelpackung ist hier jedoch drin, was draufsteht. Yoga. Haben wir, du und ich, vergessen, wer, wie und was Gott ist? Wissen wir noch, wie er ist? Wie wir leben sollen? Wann hast du dir zuletzt Zeit genommen, in seinem Wort zu lesen, zu suchen, was er uns über sich selbst darin offenbart? Könnte es sein, dass sich unsere Gesellschaft und damit der, der neben dir lebt, sich mehr und mehr von Gottes guten Geboten wegbewegt, weil ihm dein und mein Vorbild fehlt? Unsere Mitmenschen außerhalb der Gemeinde haben außer ihrer Ethik und ihren moralischen Vorstellungen keinen Maßstab, an dem sie ihr Verhalten ausrichten können. Habakuk war damals bereit, sich hinzustellen und Gottes Werte weiterzugeben. Im Vers 12 bekennt er sich zu diesem Gott, der doch von Urzeiten her, seit er denken konnte, sein Heiliger, sein Gott war und es immer noch ist. Das hat Habakuk nicht beliebt, sondern wahrscheinlich eher einsam gemacht. Bin ich bereit, mich zu diesem Gott der Bibel zu bekennen, seine Maßstäbe, Gebote, dem neben mir vorzuleben, zu bezeugen? Sei gewiss, du wirst von deinen Zeitgenossen beobachtet. Ob du willst oder nicht, dein Beispiel ist das fünfte Evangelium. Du bist damit auch die Chance, für den neben dir, dass er durch dich zu Gott finden kann. Willst du dich von Jesus für deinen Nächsten gebrauchen lassen? Es kommt vor, dass sich Leute über Gott beklagen. Dann, wenn es nicht so läuft, wie sie sich es vorgestellt oder gewünscht haben, dann wird Gott angeklagt, als Lückenbüßer missbraucht. Wie konnte er so etwas zulassen? Mein Leben ist doch in Ordnung. Ich habe das nicht verdient. Wieso passiert mir das? Das ist doch ungerecht. Gott will doch ein liebender Gott sein. Wie passt das dann zusammen? Ist er zu schwach, um derartiges Geschehen, Unrecht zu verhindern? Auf einen solchen Gott kann ich gerne verzichten. In solchen Fällen wird Gott aus Unwissenheit oder Frust abgelehnt. Im Gegensatz dazu lehnte Habakuk, der auch frustriert war, seinen Gott, den er nicht verstand, nicht ab. Habakuk war anders. Er suchte das Gespräch mit seinem Gott. Habakuk wusste, wer er selbst vor Gott war, und er fürchtete Gottes heiliges, vollkommenes Wesen. Wissen wir noch, wer und was Gott ist? Was die Schrift über ihn, aber auch, was sie über uns sagt? Wie und warum haben wir, hast du Hoffnung, dass er es gut mit uns, mit dir meint? Liest du in seinem Wort, weißt du, wer er ist? Welchen Anspruch er an dich hat, wie wir, ich und du, vor ihm stehen? Dieser Gott, dessen Wesen Geist, Licht und Liebe ist, hat uns Menschen in seinem Bild für sich erschaffen. Er hat den Anspruch, weil er vollkommen ist, dass auch wir in unserem Umgang, unserer Beziehung zu ihm vollkommen sein müssen. Unvollkommenheit widerspricht diametral seinem Wesen. Durch unsere Abstammung von Adam her hat unser Sein in seinem Bild Risse und Sprünge bekommen. Wir haben unsere ursprüngliche Beziehungsfähigkeit zu Gott hin verloren. Um uns dies bewusst zu machen, hat Gott Israel als sein Volk aus den anderen Völkern herausberufen und zu seinem Volk gemacht. Er gab Israel sein Gesetz. Würde Israel sein Gesetz vollkommen halten, dann hätte Israel vor seinem Gott bestehen können. Aber leider scheitert Israel am Gesetz Gottes. Das Nicht-Einhalten des Gesetzes führt Israel unter den Fluch, unter Gottes Gericht. Gott wollte und will jedoch mit seinem, von ihm in seinem Bild erschaffenen Menschen in Beziehung leben. Als Ausweg blieb ihm nur, selbst Mensch zu werden. In seiner Liebe zu Israel, zu dir und zu mir, riss sich der Sohn vom Herzen des Vaters los. Jesus, er wurde Mensch, einer von uns. Er war der einzige Mensch ohne Sünde, ohne jegliche Verfehlung gegen Gott. Er ließ sich von uns, seinen Menschen, verspotten, misshandeln, demütigen und betete für uns: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Trotzdem, er hat unsere, deine und meine Sünde, unseren unbeschreiblichen Unflat am Kreuz an unserer Stelle vor Gott ins Gericht getragen. Und Gott hat es angenommen. Des Vaters Gericht hat meine Verdammnis an ihm für mich vollzogen. Hast du das für dich persönlich im tiefsten deines Herzens erkannt und angenommen? Dann gilt es für dich. Du bist frei von deiner Sünde. In ihm, Christus Jesus, bist du Kind des Vaters geworden. Hast du dieses Heilsgeschehen für dich angenommen, ist dir dann immer noch nicht wichtig, wer dieser Gott ist, der für dich diese Befreiung ermöglichte, dann hast du sein Evangelium noch nicht richtig verstanden. Gerne kannst du dann auf Geschwister zugehen, die um den Weg zu Jesus am Kreuz wissen. Lass dir helfen, deine Sünde zu erkennen und nimm Jesu Vergebung an. Jeder, der am Kreuz Jesus seine Sünde ablud und Kind des Vaters wurde, wird diesen Gott mehr kennenlernen wollen. Er wird sein Wort lesen und mehr entdecken, dass seine Gebote seinem tiefsten Wesen, seiner vollkommenen und unveränderlichen Liebe entspringen. Die Dankbarkeit, von ihm angenommenes Kind zu sein, wird in ihm Motiv, sein Gott, sein Gebot halten zu wollen. Dieser Gott, der dir deine Würde, des in seinem Bild geschaffen zu sein, am Kreuz auf Golgatha wieder zurechtgebracht hat, ganz gemacht hat, wohnt jetzt durch seinen Geist in dir. Damit bist du von ihm befähigt, seine Gebote gerne zu halten. Sein Gebot, das uns hilft, durch und mit seines Geistes Hilfe ihm gemäß zu leben. Unser Wille zum Gehorsam ist unsere Antwort, zeigt unsere Liebe, unseren Dank für die von ihm an uns vollzogene Rettung. Und wo du noch scheiterst und du wirst scheitern, darfst du Vergebung in Anspruch nehmen. Lebst du diesen Anspruch Gottes an deinem Platz, dann lass dich ermutigen. Bleib dran, tu es weiter aus seiner Liebe heraus. Bist du gescheitert, dann komm zu Jesus an sein Kreuz und gib ihm dein Versagen, deine Schuld, dein Nicht-Hinbekommen, damit er dich neu befähigt, dich mit seinem Leben, ihn mit deinem Leben zu bezeugen. Werde wie Habakuk. Fang an, lies in seinem Wort, lern ihn kennen, verbringe Zeit mit deinem Gott, mach stille Zeit. Stell ihm deine Fragen. Er wird auch dir und mir durch sein Wort zeigen, was sein Wille ist, was er tun wird. Glaube und erwarte, dass er an dir und mit dir handelt, dass dein Leben ganz wird, glaubhaft für dich selbst und für deine Mitmenschen. Bin ich, bist du bereit, umzukehren, wenn er uns zeigt, wo wir ihn verachten, weil wir im Ungehorsam leben, unsere Hoffnung auf Nichtiges setzen und ihn nicht unseren Herrn sein lassen? Beten wir für unser Land, bringen wir unser Volk vor Gott, beachten wir die zeitgeschichtlichen Entwicklungen, prüfen wir nüchtern, was sein Wort zu unserer Zeit sagt. Dann wirst du erleben, dass sich Menschen von dir in Gespräche über ihn, deinen Gott, einlassen. Sei, werde offen, mit deinem Gott Neues zu erleben, dass er dich umwandelt in sein Bild, dich befähigt, für ihn unterwegs zu sein. Sei bereit, für ihn belächelt zu werden. Er wird es tun, dir Halt geben, geh du den nächsten Schritt. Er hat noch nie den verlassen, der seine Hoffnung nur und ganz auf ihn gesetzt hat. Denn seine Zusage, dass er bei dem ist, der mit ihm unterwegs ist, steht. Deshalb lasst uns ihm ganz ungeteilt vertrauen. Ich bete. Vater, hab Lob und Dank, dass du uns das Beispiel des Habakuks in deinem Wort gibst. An Habakuk sehen wir, dass wir mit allem, was wir nicht verstehen, zu dir kommen dürfen. Unverstellt, wahrhaftig, so wie wir sind. Vater, wirke Liebe in unserem Herzen zu dir, damit wir dich in deinem Wort suchen. Lass uns begreifen, wer du in deinem absolut vollkommenen und unveränderlichen Wesen bist, dass deine Gebote für uns alternativlos gut sind, weil du uns damit für dich passend machst. Ermutige uns, vor dir ganz zu sein, damit wir unseren Nächsten dein Zeugnis, wenn auch unvollkommen, nicht schuldig bleiben. Amen.